Meilen und Zeilen. Abenteuerliteratur mit Tim Kruse. Über Geschichten, die raus wollen und Bücher, die mit uns auf Reisen gehen.
Es gab mal einen Sommer, da war Deutschland für ein paar Wochen ein erstaunlich angenehmer Ort. Es war der Sommer, in dem Deutschland plötzlich leicht wurde, in dem unser Land sich unerhörterweise selbst mochte. Der Sommer 2006. WM im eigenen Land, Fanmeilen, Fahnen, Klinsmannschaft. Und selbst nach dem Aus im Halbfinale gegen Italien blieb das Gefühl, dass hier gerade mehr passiert als nur Fußball. In Der deutsche Sommer fragt Ronald Reng, warum unser schwieriges Vaterland für ein paar Wochen so offen, fröhlich und fast verliebt in sich selbst sein konnte und was von diesem Gefühl 20 Jahre später noch übrig ist. Ronald, erstmal danke, dass du dir Zeit nimmst für Meilen und Zeilen.
Ja, sehr gerne, Tim. Ich bin gespannt auf deine Fragen.
Dein Buch stellt gleich am Anfang eine große, fast schöne Frage, wie ich finde. Kann eine ganze Nation den Sommer ihres Lebens haben? Und dann frage ich mich, weil es hier ja auch ums Schreiben geht, war die Frage der Ausgangspunkt des Buchs, also war das quasi die Initialzündung oder kam die Frage erst nach der wahrscheinlich sehr langen Recherche auf?
Die Frage an sich kam mir tatsächlich beim Schreiben, aber die Ausgangsfrage war ganz ähnlich. War dieser Sommer wirklich so schön, wie wir ihn erinnern? Das war so die Ausgangsposition, weil gerade in der heutigen Zeit mit diversen Krisen, die ganze Welt betreffen, angefangen von Russlands Überfall auf die Ukraine, bei vielen, vielen Freunden in Privatgesprächen irgendwann immer der Satz durchbrach, ach Mensch,
weißt du noch,
wo wir vor 20 Jahren waren?
Ja.
Wie schön es vor 20 Jahren ist, weißt du noch, genau. Und da hatte ich mich gefragt, ja, ich habe da auch sehr schöne Erinnerungen dran an diesen schwebenden Sommer. Aber war die Weltlage damals wirklich so viel besser? Das war so die Ausgangsfrage. Und dann habe ich mich in die Recherche gestürzt und hatte schon das Gefühl, dass 2006 der Sommer des Lebens von Deutschland war.
Genau richtig. Es war halt eigentlich eine schwierige Ausgangslage. Also wir hatten rein fußballerisch schon mal gesehen, 2004 diese katastrophale EM. Dann hatten wir eine hohe Arbeitslosigkeit. Es kam diese PISA-Studie raus. Das schreibst du ja alles in deinem Buch. Und wir hatten Schnee am 30. Mai 2006. Das schreibst du auch. Also es war so richtiges Scheißwetter. Und dann auf einmal kommt dieser Sommer, die Sonne scheint die ganzen 6 Wochen durch und es war irgendwie alles anders plötzlich. Wie kam es dazu?
Ja, ich glaube, zur Ehrlichkeit gehört dazu, dass wir schon in so Vorfeierstimmung waren. Also es gibt zum Beispiel die Neujahrsansprache von Angela Merkel zum 1. Januar 2006, wo sie sagt, die Welt wird in diesem Jahr, im Jahr 2006, auf uns schauen, wie seit dem Fall der Mauer nicht mehr. Also es war schon auch von der Politik dieses Gefühl geschürt, da passiert etwas ganz Einmaliges. Und diese Vibes, diese Schwingungen wurden dann im Volk offenbar aufgenommen. Boah, da will man dabei sein bei der Weltmeisterschaft. Und natürlich, wie immer, vor jeder Weltmeisterschaft in Deutschland, wir sind ja ein Volk, das sehr auf die möglichen negativen Folgen schaut, war da eine große Anspannung. Kann das gut gehen? Wie du sagst, die Fußballmannschaft ist zu schlecht. Oh Gott, jetzt schneit's hier noch bis auf 700 Meter herunter. Unsere Stadien, ob die den Sicherheitsvorkehrungen genügen werden. Mhm. Und wirtschaftlich hat sich Deutschland selber als kranken Mann von Europa angesehen, nach tatsächlich jahrelanger Wirtschaftskrise. Also die Reden, die vor der Weltmeisterschaft 2006, gerade im Jahr noch 2005 über Deutschland gehalten wurden, wenn man die heute hört, dann könnte man denken, die sind zur heutigen Zeit gehalten. Also es muss doch was passieren in Deutschland, ein Ruck durch Deutschland gehen, die Industrie wandert ab, das wird nie mehr wieder gut werden, unsere gute Zeit ist vorbei. Und dann kam dieser Sommer und alle wollten unbedingt, dass es gut wird.
Ja.
Und es wurde mehr als gut. Es wurde überwältigend schön.
Ja, wurde es wirklich. Und es ist auch nicht verklärt im Nachhinein, wie du eben in deinem Buch schreibst. Es war einfach ein außergewöhnlicher Sommer.
Ja, also es kamen viele, viele Faktoren dazu. Der größte Faktor ist, dass tatsächlich die deutsche Fußballmannschaft Momente geschaffen hat, die alle überwältigt haben und mitgerissen haben. Also im Fußball ist es ja so, du kannst ein Spiel wie letztes Jahr zum Beispiel Paris Saint-Germain im Champions-League-Finale gegen Inter Mailand 5:0 gewinnen. Du spielst ein wahnsinnig gutes Spiel, aber das gerät schneller in Vergessenheit und packt die Leute nicht so, wie wenn etwas völlig Unerwartetes, Überraschendes im Fußball geschieht. Das lieben die Menschen und das ging schon los im allerersten Spiel. Die Weltmeisterschaft hatte kaum begonnen. Nach 6 Minuten schießt Philipp Lahm ein unfassbar schönes Tor. Ja, du wirst es wahrscheinlich erinnern.
Gegen Costa Rica,
diesen gebogenen Weitschuss ins Tor von Costa Rica.
Um 16er.
Und dann der Höhepunkt, als wirklich alles losging. Das Spiel gegen Polen, das zweite Spiel, steht 0:0. In der letzten Minute schießen Klose und Ballack zweimal an die Latte. Alle denken, oh mein Gott, in der letzten Minute, das wäre es gewesen. Alle glauben, das Spiel ist eigentlich vorbei bei 0:0. Und dann kommt David Odonkor, der unglaublichste, der unwahrscheinlichste Nationalspieler überhaupt, sprintet den rechten Flügel herunter. Der schlägt nochmal relativ schlechte Flanken. Und in dem Moment schlägt er die perfekte Flanke und Oliver Nöbel macht das 1:0. Diesen Moment hat niemand mehr erwartet und diese Schönheit des Moments hat alle mitgerissen. Und so kam dieses Sommerfiebergefühl in Gang. Und dann kommt tatsächlich hinzu, dass die Politik diese Party gut vorbereitet hatte. Also es war ja zum ersten Mal eine Weltmeisterschaft, die nicht nur in den Stadien stattfand, sondern mehr in den Städten durch die Fanmeile. Also da konnte sich dann auch die Fröhlichkeit entfalten.
Wo warst denn du damals?
Ich war bei der Arbeit, ja. Schweißtreibend. Ich war damals noch klassischer Fußballreporter und reiste also quer durch Deutschland in Orte, in die man sonst nicht kommt, weil dort dann die anderen Nationen ihre Trainingscamps hatten. Also ich erinnere mich an einen wahnsinnig guten Käsekuchen, den ich immer in Billerbeck gegessen habe. Das wirst du nicht wissen, wo das ist, oder?
Du, also es klingt nach Ostwestfalen,
Genau,
aber
bravo,
vielleicht liege ich falsch.
bravo.
Ja,
Ja,
ich komme ja aus
bei.
Detmold, deshalb kenne ich Billerbeck. Ich glaube, gegen die habe ich mal gespielt.
Ah, okay.
Als
Bei
Torwart.
Münster war das, ja. Und da war die serbische Nationalmannschaft mitten im Wald. Da habe ich dann noch serbische Journalisten mitgenommen ins Hotel, weil die irgendwie kein Auto hatten und 6 oder 3 Kilometer von Billerbeck laufen mussten. Bin ich mit 6 serbischen Journalisten im Auto gefahren. Oder ich war in Rothenburg an der Wümme. Da war Trinidad und Tobago stationiert. Und da dachte ich, da gehe ich hin und mache ein Interview mit einem Stürmer. Jason Scotland hieß der. Und da sind wahrscheinlich dann so 10 Leute, wie immer bei so einem Training. Und dann komme ich da hin und dann waren beim Training von Trinidad und Tobago am Dorfsportplatz von Rothenburg an der Wümme mindestens 2000 Leute. Weil man musste
Ja,
ja
Wahnsinn.
dabei sein im Sommer 2006, irgendwie bei dieser Weltmeisterschaft und wenn es nur das Training von Trinidad und Tobago war. Und ich weiß nur, wie der Jason Scotland, der Stürmer, dann zu mir gesagt hat: Was ist denn mit euch Deutschen los? Hier sind ja mehr Leute beim Training, als bei mir bei FC St. Johnston in Schottland beim Spiel im Stadion sind. Ja? Also
Ja, es war so
tatsächlich
unglaublich.
dieses Gefühl, da muss man dabei sein. Ne? Auch schon durchaus ein Eventgefühl, aber auch ein seliges Gefühl. Blatt gesagt, das Leben ist schön, das steckt die Leute an. Und wo irgendwie ein Fitzel WM war und wenn es das Training von Trinidad war, waren die Menschen.
Ja, ich war 2002 noch als Reporter, damals für Premiere, was heute Sky ist, noch dabei in Japan und Südkorea. Dann gab es die Kirchpleite, ich war dann arbeitslos und habe dann langsam wieder in den Job reingefunden, war beim Norddeutschen Rundfunk, aber nicht mehr beim Sport, sondern war dann tatsächlich einfach nur Fan. Zum ersten Mal seit vielen Jahren Fan bei einer WM, auch noch im eigenen Land. Und ich habe das wirklich so erlebt, also wir tun es ja so schwer mit Schwarz-Rot-Gold und so. Und auch ich hatte so einen lächerlichen Irokesen auf, ne, diesen schwarz-rot-goldenen Irokesen und fühlte mich damit wohl und es war auch irgendwie nicht komisch und es hat sich so viel verändert für uns. So plötzlich war es okay, in diesen 4 Wochen Deutschland-Fan zu sein, zumindest Deutschlands Fußball-Fan zu sein. Das ist ja ein Phänomen, was wir eigentlich vorher noch nie erlebt hatten, außer vielleicht beim Fall der Mauer. Also, dass man eine WM mit dem Fall der Mauer vergleicht, ist ja schon verrückt,
Ja,
oder?
aber ist durchaus zu vergleichen von der gesellschaftlichen Bedeutung. Also, dass ein ganzes Land zusammenkam und quasi für 4 Wochen lang dasselbe fühlte, nämlich einen sehr partyorientierten Patriotismus, würde ich mal sagen. Ne? Also, der auch die Welt umarmend war. Es wurde ja gefeiert mit den Leuten aus Ghana und mit den Leuten aus Trinidad und viele Deutsche schwenkten, so wie du, die deutsche Fahne am Mittwoch oder am Dienstag gegen Polen. Und am nächsten Tag schwenkten sie dann die japanische Fahne, weil gerade Japan
Genau,
gegen
genau.
Australien spielte oder sowas. Also es war tatsächlich Patriotismus im besten Sinne, ein weltoffener, fröhlicher Patriotismus. Auch da muss man sagen, wenn man es wieder die Nostalgie ein bisschen herunterholen will, spielte natürlich auch wieder die zeitgemäßen kapitalistischen Gedanken mit rein, dass das einfach das Marketing war viel besser als je zuvor und viele Firmen dachten sich, ja, jetzt kann man auch mal mit Deutschland fahren, gut Geld verdienen. Also diese
Ja, klar.
Marketingartikel, dieses Merchandising war auch zum ersten Mal in dieser Menge da. Das gab es ja bei vorherigen Weltmeisterschaften auch nicht. Und wir verdrängen auch ein bisschen, wenn wir denken, es war zum ersten Mal, dass die deutschen Flaggen wie wild geschwenkt wurden. Also auch bei vorherigen Weltmeisterschaften, du hast angesprochen, 2002, als die deutsche Mannschaft zurückkam Als Finalist aus Japan am Frankfurter Römer war auch alles voll mit deutschen Fahnen. Nur wurde halt bei vorherigen Weltmeisterschaften die Fahne quasi nur nach Siegen geschwenkt für eine halbe Stunde und dann wurde sie wieder eingerollt.
Genau.
Und bei der Weltmeisterschaft 2006 war diese Fahne eben für alle 4 Wochen omnipräsent, aber als Ausdruck der Feier.
Stell dir vor, also wir hatten ja vor 2 Jahren eine EM im eigenen Land. Und stell dir vor, wir wären jetzt nicht so doof und unglücklich gegen Spanien im Viertelfinale ausgeschieden, sondern wir hätten es da auch, sagen wir mal, ins Finale geschafft. Glaubst du, es wäre etwas Ähnliches passiert oder war das einfach nicht die Zeit vor 2 Jahren?
Na, ich glaube, es war weniger ein Problem der Zeit. Sagen wir so, die Zeit war deutlich pessimistischer und auch zu Recht 2024. Aber ich glaube, dass sich so eine Weltmeisterschaft auch lösen kann von den Problemen einer Zeit. Aber 2024
Ja.
gab es schon gravierende Unterschiede. Also angefangen von der staatlichen Unterstützung, die wurde längst nicht so aufgepumpt, aufgebauscht, die Europameisterschaft 2024 wie die WM 2006. Kleines Beispiel, der Kulturetat des Staats für Kulturveranstaltungen rund um die WM war 2006 30 Millionen Euro, 2024 nur noch 10 Millionen Euro. Also diese Veranstaltung wurde schon allein
Wow.
von Staatesseite nicht so groß gesehen. Dann war das Wetter deutlich schlechter, es regnete also viel. Dann hat, obwohl die deutsche Mannschaft gut gespielt hat 2024, hat sie eben nicht diese mitreißenden Momente geschaffen. Also wenn du mal überlegst, 2024, da gab es ein 5-0 gegen Schottland, war nett. Es gab dann einen Unentschieden gegen die Schweiz, einen mühsamen Sieg gegen Dänemark und dieses ja, dramatische Handspiel, was ja eher ein negativer Moment war, ne?
Ja,
Unerwarteter von des
total.
Spaniers Cucurella. Also da, die hätte sozusagen noch so einen Moment gebraucht, der alle mitreißt, wenn sie das Spiel gegen Spanien zum Beispiel irgendwie dann doch noch gewonnen hätte, umgebogen hätten in den letzten Minuten, hätte so ein Moment sein können. Aber ich glaube, das große Problem oder das, was gefehlt hat, war ganz banal. 2006 war das erste Mal. Und so schön wie beim ersten Mal ist es nie mehr. Also
Ja, das
diese
stimmt.
Fanmeilen waren 2006 total neu. Alle waren neugierig, begeistert davon. 2024, ja gut, dann gehen wir halt auch nochmal auf die Fanmeile. Macht man so, ne? Also die Euphorie
Ja,
des
und
ersten Mals war nicht mehr. Die kann es nur mal einmal geben.
ja, auch so der Begriff Public Viewing kam dann ja erst so richtig auf in der Zeit, ne? Wir stehen jetzt wieder vor einer WM, die in ein paar Tagen losgeht. Und also ich bin noch nicht im WM-Fieber oder Vorstimmung. Ich habe noch gar nichts. Also ich habe ein enttäuschendes Champions League-Finale gesehen, ein lahmes Spiel gegen Finnland. Ja, wie geht's denn dir? Bist du schon so ein bisschen in WM-Stimmung?
Ja, ich habe schon zumindest eine Neugierde und so eine kleine Vorfreude auf dieses Nachtsfußballschauen. Also was ich zum letzten Mal bewusst 1986 als 16-Jähriger gemacht habe
Mexiko.
und ja, als die Weltmeisterschaft in Mexiko war. Genau, da lief dann so nachts um 1 Uhr Deutschland gegen Marokko und die Eltern waren schon im Bett und ich war mit 3 Freunden vorm Fernseher. Das fühlte sich als 16-Jähriger schon so ein bisschen wie ein kleines Abenteuer an. Also diese Schwingungen hoffe ich, dass die zurückkommen, dass man sinnlos nachts aufbleibt, um irgendwie Iran gegen Ägypten zu schauen und am nächsten Morgen halb verschlafen durch die Welt tapst. Darauf freue ich mich und ich freue mich schon noch auf den Fußball und auch auf die deutsche Mannschaft. Ich finde, die haben schon eine wahnsinnige Kreativität im Angriffsspiel und wenn die anfangen, auf ganz, ganz kleinem Spielraum zu kombinieren mit kurzen Pässen da im Gegnerstrafraum, obwohl 7, 8 Leute um sie rumstehen. Also wird's Musiala, auch Lennart Kahl.
Sané auch am Ende noch mal eine irre Szene,
Genau, also da gibt es
wo man gesehen hat,
eine
was sie drauf
Vielzahl
haben, ja.
von sehr kreativen, technisch ganz feinen deutschen Spielern. Also wenn wir ehrlich sind, individuell ist die Mannschaft um Klassen besser als die Mannschaft von 2006.
Eindeutig, gar keine Frage. Wir sind beide Jahrgang 70 und wir waren jetzt schon dreimal Weltmeister, ne? Also 74, 90 und 2014. Glaubst du, wir werden nochmal Weltmeister in diesem Leben oder gar in diesem Jahr?
Du, ich bin Fan von Eintracht Frankfurt und ich glaube immer noch, dass ich mal deutscher Meister in diesem Leben werde. Das letzte Mal
Das geht mir
war,
als Gladbach-Fan genauso.
ja, du hast zumindest mal erlebt. Das letzte Mal war 11 Jahre vor meiner Geburt. Also von daher ist
Oh
ja
ja.
dieses Glauben Teil des Fußballfans sein oder des Fußballliebhabers und deswegen glaube ich an die unmöglichsten Dinge im Fußball.
Du nennst dein Buch nicht Sommermärchen, was ja irgendwie nahegelegen hätte. Wahrscheinlich, weil der Begriff einfach irgendwie zu kitschig ist und fast verlogen, würde ich sogar sagen, sondern du nennst es Der deutsche Sommer. Wie bist du auf den Titel gekommen?
Also zum einen hast du recht, Sommermärchen ist also so abgegriffen standen, weil jeder diesen Begriff benutzt und ich finde ja schon, hat Anspruch an einen Buchautoren oder Schriftsteller ist, dass er Dinge neu beschreibt, mit eigenen Worten beschreibt. Und der deutsche Sommer
Unbedingt,
war
ja.
aus verschiedenen Perspektiven für mich schön. Also zum einen gibt es ja den deutschen Herbst, als die RAF 1977 mehrere Menschen tötete. Und ich fand, der deutsche Sommer ist so ein Gegenbegriff dazu, als tatsächlich mal die Zeit sehr schön war, als etwas Schönes passierte. Und dann finde ich ja schon, das haben wir schon angeschnitten, dass es war der deutsche Sommer in doppelter Hinsicht. Also als Deutschland den Sommer seines Lebens erlebte und gleichzeitig als dieses Deutschsein alle mit eingeschlossen hat und ein umarmender Griff war und das nicht mehr benutzt wurde, das Deutschsein, um irgendjemanden auszugrenzen, sondern ein ja, weltumarmender Patriotismus war.
Man hätte das Buch ja auch anfangen können mit dem Ausscheiden zum Beispiel, ne? Also ich glaube, Del Piero war es, der uns dann endgültig ausgeschossen hat dann im Halbfinale. Aber du beginnst mit Thomas Reiter, der während des Halbfinales im Weltall war und da auch schwerelos war. Wie bist du als Autor auf diesen Einstieg gekommen und wann war dir klar, das ist eigentlich ein Bild, was für das ganze Buch passt, diese Schwerelosigkeit von Reiter im Weltall?
Genau. Also zunächst mal war mein Interesse an dem Astronauten Thomas Reiter einfach nur, dass ich gelesen habe in irgendeiner Zeitung, als von dir angesprochen Deutschland gegen Italien ausgeschieden ist im Halbfinale am 4. Juli, meine ich. Einer hat davon nichts mitgekriegt, Thomas Reiter, weil er im Weltall war, weil er gerade gestartet war mit der Raumfähre Discovery zur internationalen Raumfahrtstation. Und da war ich erstmal nur neugierig, weil der war ein halbes Jahr da oben. Wann hat der das eigentlich erfahren? Ist der da wirklich ein halbes Jahr rumgeschwirrt und wusste gar nicht, dass Deutschland ausgeschieden ist? Also das war meine ursprüngliche Neugierde, um Thomas Reiter, zu kontaktieren. Und dann ist mir irgendwann in diesem Prozess, wo ich dachte, mit dem muss ich sprechen, schon klar geworden, der steht ja eigentlich wirklich sinnbildlich für ganz Deutschland, für dieses Schwerelose, für dieses Schweben. Also während ein ganzes Land glaubte, dass plötzlich alles so leicht geht, war ein Mann tatsächlich schwerelos. Und das war die Idee mit Thomas Reiter zu Beginn.
Ja, spannend. Ganz, ganz schönes Bild. Und das Lustige ist, man hört den Namen Thomas Reiter und weiß, also wer war denn das nochmal? Und dann, ach ja, dieser Astronaut. Und das ist so ein tolles Bild und das passt genau. Auch das hat mir so in deinem Buch gefallen. Eines der ersten Kapitel handelt von einem bayerischen Dorf, das ein WM-Camp, so ein Fancamp ablehnt. Und zwar aus Sorge vor Hooligans, vor Waldbränden und irgendwie gestressten Kühen. Musstest du erstmal zeigen, wie misstrauisch und verkrampft Deutschland vor der WM war, damit man begreift, was dann im Laufe der WM passiert?
Jein, also ich wollte den Leuten zeigen, was wir alle vergessen haben. Hey, die Stimmung war nicht schon vor der Weltmeisterschaft überbordend, sondern es gab wahnsinnig viel Skepsis auch vor dieser Weltmeisterschaft. Wird das funktionieren? Werden uns Hooligans überrennen? Alles kurz und klein schlagen? Also diese Ausgangssituation, an die wollte ich die Leute nochmal erinnern, dass dieser Sommer 2006 tatsächlich sowas wie vom Himmel gefallen ist, ne? Also, dass es wahnsinnig schnell umgeschlagen ist in eine Euphorie. Und da bot sich dieses Dorf Elsendorf in Bayern an, wo die Leute wahnsinnige Angst hatten, oh, ein Fancamp auszurichten, weil sie Angst hatten, dann werden ihre Kühe gestresst und die geben keine Milch mehr und die Hooligans verstecken sich in den Hopfenfeldern und ihr Kiefernwald brennt ab, weil die Hooligans da grillen und sowas. Also diese ganzen normalen menschlichen Ängste, die vor einer Weltmeisterschaft durch Deutschland waberten, wollte ich zeigen. Und natürlich auch, das hatten wir schon angesprochen, dass das miserable Wetter, dass es monatelang vorher geregnet hat, es gab Überflutungen. Die Stimmung war also, sie war nicht rein negativ. Es gab auch diese Vorfreude, aber die Stimmung war angespannt, zwiegespalten, würde ich sagen, vor der Weltmeisterschaft.
Ja, einer der großen Helden dieser WM war ja Jürgen Klinsmann. Also, der ist in deinem Buch nicht nur Bundestrainer, sondern der ist ja fast ein Kulturrevolutionär, ja, mit neuen Trainingsmethoden. Der hat neue Spezialisten dazu geholt, eine ganz neue Offenheit in diesen dann doch eher vorher stumpfen deutschen Fußball gebracht. Hast du ihn mal kennengelernt und interviewt? Hast du mal mit ihm gesprochen?
Ja, ich kenne Jürgen Klinsmann seit 1997. Damals habe ich in England gelebt und davon gelebt, für deutsche Zeitungen über englischen Fußball zu schreiben. Und dann kam vor der Weltmeisterschaft Jürgen Klinsmann vor der Weltmeisterschaft 98 nach Tottenham. Und dann war ich quasi Jürgen
Genau, als The
Klinsmann-Korrespondent.
Diver.
Genau, und da musste fast täglich über ihn berichten. Deswegen habe ich seitdem ein recht persönliches Verhältnis zu ihm und so. Ich kann ihn immer anrufen, wenn was ist. Und natürlich habe ich ihn auch vor diesem Buch, zu diesem Buch ausgiebig interviewt. Und erstaunlich fand ich, dass es auch noch jetzt 20 Jahre später bei einem Menschen, der medial so ausgeleuchtet ist, Sachen gibt, die niemand von ihm wusste. Also er hat mir erzählt, und das wusste offenbar keiner, sein Verhältnis zur DDR, dass sein Vater ja aus der DDR kam und dass sie als Kinder jede Sommerferien in der DDR verbracht haben, bei den Verwandten in Hohenwutzen, direkt in einem Dorf in der Grenze zu Polen. Und ja, fand ich spannend, auch wie er die DDR erlebt hat. Also dieses Zwiegespaltene, dass sie an der Grenze immer massiv kontrolliert wurden, aber dass dann doch, als er in dem Dorf war, mit den Cousins, die große Freiheit herrschte für sie als Kinder und sie dann frei über die Felder rennen konnten, Fußball spielen konnten, zum Baggersee gehen konnten.
Ja, fällt es dir als Journalist manchmal schwer, neutral zu bleiben, wenn du so einen Typen wie Jürgen Klinsmann besser kennenlernst und man fast so ein privates, fast freundschaftliches Verhältnis hat, soweit das dann geht mit so einem großen Fußballer und Trainer? Oder kannst du da Abstand nehmen? Weißt du, es gab auch so diese Szenen, als er dann Bayern-Trainer war, mit diesen Buddha-Statuen, wo er dann belächelt wurde. Und das ging ja viel durchs Land. Der wurde ja auch wirklich lange nicht richtig ernst genommen. Kannst du da separieren und sagen, das bin ich als Journalist und das bin ich als guter Bekannter von Jürgen Klinsmann?
Ich hoffe doch in dem Moment, wo ich schreibe, dass ich da sozusagen eiskalt bin, ja. Und ich glaube, du kannst trotzdem zugewandt schreiben zu den Menschen, indem du ihre Gedanken auch schilderst, indem du ihnen tatsächlich nahe bist, in dem Sinne, dass du aus ihrer Sichtweise schreibst. Aber wenn du das stilistisch gut machst, gibst du trotzdem den Leuten die Chance, den Lesern die Chance, über diesen Menschen ihr eigenes Urteil zu fällen. Also ich würde ja eh nie in meinen Büchern jemanden verteidigen oder angreifen, dass ich Urteile fälle. Das versuche ich ja sowieso zu vermeiden. Ich versuche zu beschreiben, aber aus nächster Nähe zu beschreiben und dass sich dann die Leser ihr eigenes Urteil bilden.
Wie lange hast denn du an dem Buch recherchiert? Weil es kommen ja so viele Figuren vor, ne? Also Thomas Reiter, Angela Merkel, Julian Nagelsmann, Thomas Hitzlsperger, Alex Popp und wer alles da drin ist. Wie lange hast du da gearbeitet, allein um überhaupt den ersten Satz schreiben zu können?
Relativ kurz, weil ich relativ wenig Zeit hatte bei diesem Buch. Also bei dem vorherigen Buch da habe ich geschrieben über einen einzigen Tag in der deutschen Geschichte, den 22. Juni 1974, als zum einzigen Mal die Bundesrepublik gegen die DDR in einem Fußballspiel spielte.
Sparwasser.
Genau, das Sparwassertor. An diesem Buch hatte ich 3 Jahre gearbeitet und jetzt hatte ich gar nicht die Zeit, weil ich relativ spät auf die Idee gekommen bin, nämlich erst im Jahr 2024 und der Verlag zu Recht gesagt hat, also wenn du so ein Buch machst, dann muss es zu einem runden Jubiläum erscheinen, wegen der Verkäuflichkeit 20 Jahre später. Das heißt, ich hatte nur 1,5 Jahre Zeit und habe das erste Interview, das war mit dem Schlagzeuger der Sportfreunde Stiller, das habe ich, glaube ich, im Oktober 2024 gemacht. Im Januar 26 war ich fertig, also waren es insgesamt nur 17 Monate, an die ich an dem Buch gearbeitet hatte. Teilweise tatsächlich und mit dem Druck im Hinterkopf, boah, du hast verdammt wenig Zeit, schreib schnell.
Jetzt weiß ich, dass uns viele Menschen zuhören und natürlich Literatur begeistert sind und viele träumen auch immer davon, selber zu schreiben. Und ich kriege auch viele Mails von Leuten, die sagen, gib mir mal Tipps. Wenn die jetzt hören, du hattest nur 1,5 Jahre, das geht ja eigentlich gar nicht, also finanziell. Das heißt, du musst nebenbei dann als Journalist auch vernünftig weiterarbeiten und hast dann irgendwie in den wenigen Stunden, die man dann eben daneben hat, noch Zeit für so ein Buch, ne?
Nee, ich habe das Glück, dass ich seit 15, 16 Jahren mehr oder weniger vom Buchschreiben leben kann. Also wenn ich sage 16, 17 Monate, dann mache ich eigentlich in dieser Zeit nichts anderes, außer ein paar journalistische Dinge, die ich Verpflichtung habe, weil ich irgendwo Kolumnist bin oder immer wiederkehrender Schreiber bin. Aber ich versuche dann wirklich alle anderen Aufträge auch abzusagen, so gut es geht. Lesungen mache ich einige, wo ich denke, das will ich unbedingt machen, weil es eine schöne Veranstaltung ist. Also ich versuche dann tatsächlich nichts anderes zu tun als, also es ist ein 8-Stunden-Job, kannst du sagen dann, ja, in der Phase. Ich weiß aber, dass das auch ein Riesenglück ist, dass es nicht so viele Buchautoren gibt, die das dann ausschließlich machen können. Für die meisten ist es tatsächlich so, wie du sagst, man arbeitet und schreibt nebenher und geht halt nicht ins Freibad oder geht halt nicht wandern, sondern sitzt zu Hause am Schreibtisch und schreibt dann sein Buch.
Ja, also ich gehöre auch zu denen, die weiterhin als Journalist arbeiten müssen. Im Moment sehr viel fürs ZDF. Was mich aber auch freut, also ich bin auch so ein Typ, ich brauche dann auch die Abwechslung. Ich kann nicht, wie du, jeden Tag 8 Stunden an einem Projekt arbeiten. Ich brauche dann mehr Sachen. Aber das ist auch individuell natürlich völlig verschieden. War dir immer schon klar, dass du Schriftsteller oder Autor werden möchtest? War das schon so ein Kindheitstraum? Also ich zum Beispiel, ich wollte erst Fußballprofi werden, ja, das hat leider nicht geklappt. Und dann wollte ich tatsächlich Schriftsteller werden. Das war so mein Kindheitstraum und hat sich ja zum Teil dann auch erfüllt.
Ja, es gibt viele, so wie du, die, also bei dir scheint es ja eine zweite Leidenschaft zu sein. Es gibt auch viele, die, bei denen ist das Interesse am Thema steht im Vordergrund, also Fußball, und die wollen dann irgendwas mit Fußball werden. Bei mir war eigentlich das Schreiben immer an Nummer eins. Aber natürlich habe ich mit 15 jetzt nicht so klar gehabt, was schreibe ich eigentlich mal? Schreibe ich Bücher, schreibe ich für Zeitungen? Ich wollte schreiben. Also diesen Gedanken hatte ich von Kind auf. Ich habe schon auch mit 14 Jahren, glaube ich, für die Lokalzeitung geschrieben über den Bienenzüchter in Frankfurt oder den Schornsteinfeger in Frankfurt. Ich habe sogar mal über Viktoria Sindlingen geschrieben, damals fürs Höchster Kreisblatt, oder den Fotografen begleitet, als 14-Jähriger zu Viktoria Sindlingen, wo ein großartiger Mittelstürmer in der Amateuroberliga Hessen spielte namens Jürgen Klopp. Also, aber ich habe
Oh wow.
leider keinen Artikel über ihn geschrieben. Ich habe das mal nachgeguckt in meinen alten Artikel als 14-Jähriger, habe ich die auch alle aufgehoben. Das wär
Ja,
schön
ich auch.
gewesen, aber ich habe ihn gesehen und kann mich nicht mehr an ihn erinnern.
Ja, ich habe auch mal in Mainz gewohnt und da war er noch Zweitligaspieler und habe ihn auch kennengelernt und sogar interviewt und das war ganz toll. Also mein erster Artikel war über Hundeklos in Detmold.
Okay.
Also für die Lippische Landeszeitung war ich auch schön. Aber man muss ja irgendwie
Mein
anfangen, ne?
erster Artikel war über eine Ruderin. Alle Achtung vor Sandra Aumüller, hieß er.
Oh, nicht schlecht, alle Achtung, war wahrscheinlich dann im Achter.
Nee, ich glaube, sie war Einzelruderin.
Okay. Trotzdem schönes Wortspiel. Was glaubst du, ist dieses Jahr möglich für unser Land während einer WM in den USA, Mexiko und Kanada und vor allem für diese Mannschaft?
Ich glaube, das hängt miteinander zusammen. Also viele Leute werden ähnlich wie du erstmal so, oh, Weltmeisterschaft, bin ich gar nicht in der Stimmung dazu jetzt da so rangehen. Und die Spiele kommen ja spät abends. Also die Euphorie muss diesmal sozusagen von der Mannschaft ausgehen. Da ist eine Euphorie, die wabert, die flackert im Volk. Aber wie gesagt, ich traue dieser Mannschaft spektakuläre Spiele zu und auch durchaus.
Auch den Titel?
Ja, also sie ist sicher nicht der Favorit. Wir reden ja jetzt vor dem Turnier. Da ist es ja immer eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Die höchste Wahrscheinlichkeit, hat Weltmeister zu werden, hat wahrscheinlich Spanien, würde ich denken, die seit 2, 3 Jahren wirklich absolut eingespielt und sehr sicher spielen. Frankreich hat individuell mit Abstand die beste Mannschaft, aber sie haben ja diesen defensiven Stil, dass sie gar nicht zu so viel Torchancen pro Spiel kommen. Trotz dieser fantastischen Stürmer, weil der Trainer das nicht will, der will risikoarm spielen.
Ja,
Deswegen bei Frankreich, den traue ich nicht
ist
so richtig.
traurig.
Und Deutschland sehe ich im ersten Verfolgerfeld mit Mannschaften wie England oder auch Argentinien, die
Genau.
zu allen Überraschungen fähig sind.
Ronald, vielen, vielen Dank. Auch danke für dein Buch. Ich habe mich wieder wie Mitte 30 gefühlt. Also es versetzt einen nochmal in dieses Lebensgefühl von damals. Total schön. Und auch für euch draußen, der deutsche Sommer holt es euch jetzt gerade zur WM. Es ist ein unfassbar schönes Buch. Ronald, vielen, vielen Dank.
Ja, danke dir, Tim. War sehr angenehm. Dankeschön.
Das war von Meilen und Zeilen. Abenteuer, Literatur. Wenn es euch gefallen hat, checkt die Shownotes. Hier könnt ihr den Podcast unterstützen. Für nur einen Cappuccino im Monat gibt's exklusive Inhalte und ein Videogespräch mit Tim gratis.